Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Ferrero Rocher ist, glaube ich, fast allen, die hier sitzen, bekannt. Kann man eigentlich in jedem Supermarkt kaufen, wird auch gerne verschenkt. Und wie wir in der Werbung sehen konnten, besteht ja Rocher eigentlich hauptsächlich aus zwei Dingen. Schokolade und Haselnüssen. Ist auch sehr lecker, kann ich bestätigen. Ich habe das auch selber mal gerne gegessen. Und ich möchte einfach heute Morgen mal damit starten, kurz zu überlegen, wo kommen diese Dinge eigentlich her? Das ist ja auch mal eine wichtige Frage. Wer sich so mit Erziehung von Kindern beschäftigt, der weiß auch, dass wir heute große Probleme haben, weil Kinder glauben, dass ganz, ganz viel aus dem Supermarkt kommt. Also zum Beispiel auch Weizen und alle Dinge des täglichen Gebrauchs. Und deswegen ist die Frage, wo Dinge herkommen, eigentlich heute gar nicht mehr so einfach und trivial, wie man denken könnte. Das ist tatsächlich was, das ist uns ein Stück weit abhanden gekommen und ich würde das einfach heute gerne mal machen. Und ich würde gerne anfangen mit Schokolade. Schokolade wird in erster Linie aus Kakaobohnen hergestellt. Das ist, glaube ich, den meisten auch noch geläufig. Viel Zucker ist auch drin, das ist auch vielen geläufig, je nachdem, was es für Schokolade ist, auch vielleicht Milch. Und interessant sind aber für mich heute hier die Kakaobohnen. Vielleicht so das erste Missverständnis, das noch herrscht. Heute kommen die meisten Kakaobohnen nicht mehr aus Südamerika, sondern aus Afrika. Die sind dahin verpflanzt worden. Und interessant, allein 60% des deutschen Konsums der Kakaobohnen, die wir brauchen, kommt aus der Elfenbeinküste. Also es sind wirklich teilweise ganz starke Schwerpunkte, enorm große Mengen und Tonnen von Kakaobohnen werden also aus der Elfenbeinküste hier nach Deutschland gebracht und hier verarbeitet. Und man kann davon ausgehen, dass nicht nur in der Elfenbeinküste, sondern quer über die ganze Welt, fast überall, wo Kakao angebaut wird, das eigentlich so in kleinen Familienunternehmen geschieht. Das sind immer so ganz kleine Plantagen. Das sind jetzt keine Riesenbetriebe oder so, ne, sondern oft so kleine Familienbetriebe. Nur was man so unter dem Begriff Familienbetrieb versteht, ist vielleicht nicht ganz das, was man so als typischer Europäer vielleicht denkt, wenn man hört, Bitburg ist ein Familienbetrieb. Es war ungefähr in den 90er Jahren, als verschiedene Untersuchungen, etwa auch welche des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen, UNICEF, festgestellt haben, dass auf den Plantagen Arbeitsbedingungen herrschen, die nicht unbedingt so vorteilhaft sind. Man geht zurzeit davon aus, dass etwa 200.000 Kinder zwischen 10 und 14 Jahren in Westafrika auf den Kakaoplantagen arbeiten. Das bedeutet, etwa 12 Stunden am Tag in der Hitze körperlich zu arbeiten. Und neben der körperlich anstrengenden Arbeit haben die Kinder oft extreme gesundheitliche Probleme, weil natürlich auch mit Pestiziden gearbeitet wird, aber die Kinder weder Schutzhandschuhe noch Schutzkleidung haben. Das heißt, viele der Kinder sind krank und leiden an Hautkrankheiten. Darüber hinaus sind die Kinder in aller Regel auch unterernährt. Wenn man realistische Dunkelziffern mit einbezieht, dann kann man in etwa davon ausgehen, dass es sich realistisch wahrscheinlich eher um 200.000 bis 1 Million Kinder handelt, die alleine in Westafrika nur in der Produktion von Kakaobohnen beschäftigt sind. In vielen Fällen handelt es sich dabei eben tatsächlich um die Kinder der Kakaobauern. Das ist aber auch nicht immer der Fall. Es sind auch viele Fälle dokumentiert, in denen Kinder von ihren Eltern verkauft worden sind an diese Kakaobauern, weil die Eltern eben sich auch den Unterhalt ihrer Kinder nicht leisten konnten und das Geld brauchten oder meinen, brauchen zu müssen. Und es gibt auch durchaus Fälle von Menschenhandel, also wo aus den Nachbarstaaten Kinder entführt werden von Schlepperbanden und dann eben in der Elfenbeinküste auf diese Plantagen verkauft werden zum Arbeiten. Daneben kann man grundsätzlich sowieso davon ausgehen, dass in einem politisch instabilen Staat wie etwa der Elfenbeinküste ein Gutteil von dem Gewinn oder der Produktion, die da passiert, irgendwie in Waffen für die Regierung oder für lokale Rebellengruppen investiert wird. Ganz zu schweigen jetzt von Korruption, wo natürlich auch immer viel Geld verloren geht. Das sind also in etwa vielleicht die Zustände, wie man sich die bei der Produktion vorstellen kann. Und jetzt kann man sich ja fragen, wie kommt das? Warum ist das so? Und der erste Grund, den man dafür eigentlich finden kann, ist die einfache Tatsache, dass die Zulieferbetriebe, die die Kakaobohnen kaufen, den Kakaobauern einfach kein Geld dafür bezahlen oder so wenig Geld, dass sie davon nicht leben können. Und das ist auch relativ einfach, denn die meisten Leute, die auf diesen Plantagen arbeiten und diese Kakaobohnen verkaufen, die haben ja keine Ahnung. Die waren ja nie in der Schule und die haben nicht die geringste Ahnung davon, was das eigentlich wert ist, was sie da verkaufen. Also haben natürlich auch die großen Zulieferbetriebe einfach die Möglichkeit, denen das zu Spottpreisen abzukaufen. Man kann sich das vielleicht ein bisschen so ähnlich vorstellen, wie man in den USA in der frühen Kolonialzeit den Indianern alles mögliche wertvolle Rohstoffe für Glasperlen abschwatzen konnte. Ja. Also die werden einfach so extrem wenig bezahlt, dass sie selbst mit dieser ganzen Kinderarbeitsgeschichte und sowas kaum unter die Runden kommen. Deswegen sind die Kinder ja unterernährt. Und weil natürlich dann wiederum die Kinder arbeiten müssen und nicht zur Schule gehen können, zementiert sich dieser Zustand folglich wieder. Denn diese Kinder werden ja irgendwann selber nah auf diesen Kakaoplantagen die Bohnen irgendwann verkaufen und wissen wiederum nicht, was sie wert sind und werden sie abgeben müssen. Ganz abgesehen davon ist natürlich auch das eine Monopolismusfrage. Also die Kakaobauern können sich das auch oft nicht leisten, sagen wir wollen mehr Geld. Die sind ja abhängig davon. Ein ganz großer Teil der Landwirtschaft in der Elfenbeinküste lebt eben davon. Und die allermeisten Bauern da unten sind Kakaobauern. Da kann man eben nicht mal Preisverhandlungen führen. Ne? Das ist sofort existenzbedrohend. Das war auch der Grund dafür, dass nach relativ viel politischem Druck die großen Schokoladenproduzenten, wie zum Beispiel eben Ferrero oder eben auch Nestle, dazu bereit waren, sich nach politischem Druck auf eine Selbstverpflichtung 2001 festzulegen. Man unterschrieb im gegenseitigen Einvernehmen ein Protokoll, das das Ziel hatte, sämtliche Formen der Kindersklaverei und Kinderarbeit auf diesen Plantagen zu beseitigen. Etwas merkwürdig aus meiner Perspektive ist die Tatsache, dass es auf der einen Seite so sein soll, dass das Einzelfälle sind. Also die Industrie hat das zu jeder Zeit bestritten, dass das in großem Stil passiert, sondern es handelt sich um Einzelfälle. Trotzdem hat man sich großzügige 7 Jahre Zeit gelassen, diesen Zustand zu beenden. Also das Ziel war 2001 tatsächlich die Zertifizierung zu erreichen und Kinderarbeit auf diesen Plantagen ausgerottet zu haben. Wie das leider so ist mit dem Prinzip der Selbstverpflichtung von Wirtschaft, hat das erfahrungsgemäß ja nicht so gut funktioniert. 2008 hat man das Projekt ausgewertet und etwa 2,4% aller Kinder, die man befragt hat, hatten überhaupt nur gehört davon, dass es so ein Projekt gäbe oder hatten in irgendeiner Form Kontakt zu dem Projekt. Also beschloss man 2008 wieder eine Selbstverpflichtung einzugehen, diesmal mit dem Zielrahmen bis 2020. Interessanterweise war auch in dieser Selbstverpflichtung schon nicht mehr die Rede davon, das abzuschaffen, sondern lediglich die schlimmsten Formen auf etwa 70% zu reduzieren. Man geht also bis heute davon aus, dass auch 2020 immer noch etliche 100.000 Kinder auf diesen Plantagen arbeiten werden. Und bis jetzt ist der Stand der Umsetzung dafür allerdings auch praktisch nicht gegeben. Man kann also konstatieren, dass seit den 90er Jahren, seit das Problem bekannt wurde, bis heute de facto nichts verändert wurde, weder in quantitativer noch in qualitativer Hinsicht. Die zweite Frage können wir, glaube ich, schneller abhandeln. Die Frage ist, wo kommen eigentlich die Haselnüsse her? Das ist leider auch nicht unbedingt harmlos. 90%, ich weiß nicht, ob du es wusstest, das wusste ich selber gar nicht, 90% der Haselnüsse kommen aus der Türkei. Das ist ganz interessant. Die allermeisten Haselnüsse kommen aus der Türkei von der Schwarzmeerküste. Und man geht nach heutigen Schätzungen etwa davon aus, dass in der Produktion der Haselnüsse etwa 350.000 kurdische Wanderarbeiterkinder beschäftigt werden. Das heißt, man holt die in den Erntemonaten, 3 bis 4 Monate im Jahr sind das, aus ihren Schulen raus, wandert eben mit denen über diese Plantagen und erntet die ab, was natürlich im Endeffekt dazu führt, abgesehen davon, dass es sich dann auch wiederum um Schwerstarbeit 10 Stunden lang in der Sonne handelt, dass diese Kinder natürlich praktisch auch keine Schulbildung erhalten und dann irgendwann wieder Wanderarbeiter selber werden. Denn die allermeisten können eben, wenn sie ständig 3 bis 4 Monate im Jahr fehlen, nicht lesen und schreiben lernen. Wenn man nicht lesen und schreiben lernt, dann sind einem ja auch alle anderen Wege verbaut. Etwas ermutigend ist vielleicht, dass die, sozusagen das Ausmaß der Gefährdung dieser Kinder nicht so hoch ist wie in Westafrika. Etwas traurig dagegen ist dann wieder, dass es zurzeit immer noch gar keinen Aktionsplan dafür gibt. Also bis heute ist dieses Problem bekannt und es gibt aber de facto keinerlei Bemühungen, dieses Problem irgendwie in den Griff zu bekommen. Und was wir von diesen Dingen sehen, ist natürlich Jan-Josef Liefers, der sozusagen hier vor Rocher in smarten Klamotten auf Partys mit schönen Frauen in teuren Abendkleidern und teuren Autos fährt und in, sozusagen charmanter Weise darüber referiert, inwiefern Rocher den Moment vergoldet. Dass natürlich hier jedes Kügelchen, das hier den Moment vergoldet, durch die Hände mehrerer Kinder gegangen ist und wahrscheinlich das ein oder andere Maschinengewehr in der Elfenbeinküste mit davon finanziert worden ist, sagt an dieser Stelle natürlich niemand. Das ist ja auch klar. Und ich will jetzt hier gar nicht, das ist auch nicht mein Ziel, irgendwie Ferrero oder Nestle oder so an den Pranger stellen und sagen, die wären jetzt die Bösewichte an der ganzen Geschichte. Das wäre auch zu kurz gegriffen, denn es geht im Grunde genommen auch nicht mal um Schokolade. Es geht genauso um Tee, Bananen, Reis, die meisten Fruchtsäfte, Baumwolle und damit die meiste Kleidung, die wir tragen, Blumen, Gewürze, Holz, Honig, Zucker, sogar Fußbälle. Praktisch jedes Produkt des täglichen Gebrauchs, das wir haben, wird heute teilweise zumindest mit Kinderarbeit produziert. Deswegen ist das ja in Westafrika gar nicht so erschütternd. Das sind ja nur 1 Million. Weltweit rechnen wir etwa mit 260 Millionen Kindern. Müsst ihr mal überlegen. 260 Millionen Kinder, die jedes Jahr in Steinbrüchen, in Minen, das ist unvorstellbar. Das geht überhaupt gar nicht. Kann man sich nicht vorstellen. Ja. Und wir müssen uns jetzt, glaube ich, klar machen, wenn wir über dieses Problem nachdenken, dass dieses Problem ein globales Problem ist. Das ist jetzt nicht das Problem einzelner Konzerne oder so. Das ist das Problem eines gesamten Wirtschaftssystems, unseres westlichen Wirtschaftssystems, das eben diese Produkte in großer Zahl produziert und in großer Zahl hier bei uns absetzt. Und wir müssen uns auch klar machen, dass das Problem eben darin besteht, dass wir ein Weltdorf sind. Das haben wir ja am Anfang gesehen. Wir sind ein Weltdorf und da steht ein Jonathan Werkshage und kann die ganzen Packungen gar nicht in Hand halten. Das ist so. Und diese Unterschiede, die sind nicht da, weil sie sich einfach unglücklicherweise so entwickelt haben, sondern die sind da, weil wir die gemacht haben. Vielleicht nicht wir persönlich, aber insgesamt haben wir diese Umstände gemacht. Wir haben in den letzten 40 Jahren viel dafür getan, dass sich das so entwickelt hat und sich der meiste Reichtum in Europa und Nordamerika konzentriert. Und wir tun de facto heute immer noch viel dafür, dass das so bleibt. Wir zementieren diese Zustände. Und die Frage ist, die wir uns als Christen stellen müssen, ist, wie gehen wir damit um? Wie stehen wir dazu? Wie denken wir darüber? Was machen wir damit? Das ist ja erstmal einfach da. Das ist ein Zustand, das sind Fakten. Ne? Man kann nach Nordafrika reisen und sich die Plantage angucken, dann sieht man die Kinder mit der Machete. Das ist so. Ne? Also erstmal auch völlig neutral gedacht. Wie werten wir das? In welcher Weise wollen wir damit umgehen? Und ich glaube, für mich sind 2 Überlegungen hier absolut maßgeblich. Das eine ist die Frage, die man sich stellen muss über seine eigene Mitverantwortung bei der ganzen Geschichte. Natürlich sind wir, ihr und ich, wie wir hier stehen, nicht in gleichem Maß verantwortlich wie jetzt die Leute, die Kinder ihren Eltern weggenommen haben und an Plantagen verkauft haben. Wir sind natürlich auch nicht im gleichen Maß verantwortlich wie die Plantagenbesitzer oder die Leute, die den Kakao kaufen und die das wissen oder die das produzieren. Wir sind ja im Grunde genommen nur die Endverbraucher, die das ja oft gar nicht wissen. Also es ist ja so, wir gehen ja in den Supermarkt und wir wissen ja um diese Dinge überhaupt gar nicht. Ja? Und inwiefern trifft uns in diesem Zusammenhang überhaupt eine Verantwortung? Und ich glaube, es ist natürlich so, dass uns wirklich weniger Verantwortung trifft, aber es ist mit Sicherheit auch so, dass uns nicht am Ende gar keine Verantwortung trifft bei der ganzen Geschichte. Wir tragen zumindest die Verantwortung der schweigenden Masse, denn wir wissen ja um diese Zustände und in vielen Fällen tun wir nichts dagegen. Und diese Verantwortung, die wird ja auch nicht kleiner, weil jeder davon betroffen ist. Das ist ja auch so, wo man sich drin wiegt. Dass man denkt, im Grunde genommen, alle dieses Problem kann es ja nicht so schlimm sein. Aber das Problem wird dadurch nicht kleiner. Und in diesem Sinne gilt der Ausspruch Dietrich Bonhoeffers. Tatenloses Abwarten und stummes Zuschauen sind keine christlichen Tugenden. Das ist leider so. Wenn wir akzeptieren, dass wir als zahlende Verbraucher auch Verantwortung tragen für die Produkte und ihre Entstehung, indem wir sie abnicken, wenn wir sie kaufen, dann müssen wir eben auch akzeptieren, dass wir vielleicht mehr tun müssen. Ich glaube aber, selbst wenn man den Punkt wegstreichen würde, also selbst wenn man jetzt davon ausgeht, uns würde überhaupt keine Verantwortung treffen und wir hätten die weißeste Weste, die man sich vorstellen kann, gibt es mindestens noch eine andere wichtige Motivation zum Handeln, die für uns ausschlaggebend sein sollte. Und wenn wir in die Bibel reingucken, finden wir die durch das gesamte Alte Testament bis ins Neue in vielen, vielen Beispielen bezeugt. Und was ich damit meine, ist die Zuwendung Gottes zu den Armen und Elenden und Ausgestoßenen. Diese Zuwendung finden wir in kurzer und klarer Form, beispielsweise in den Sprüchen. Sprüche 31, Vers 8 und 9, da lesen wir beispielsweise über das gerechte Regieren und Richten. Tu deinen Mund auf für die Stummen, für die Sache aller, die verlassen sind. Tu deinen Mund auf und richte in Gerechtigkeit und schaffe Recht dem Elenden und Armen. Und auch Jesus hat ja in zahlreichen Begebenheiten deutlich gemacht, wie er sich den Armen und Schwachen und Kranken zugewendet hat. Oft in großen Auseinandersetzungen, großer persönlicher Opferbereitschaft hat er sich eben der Leute angenommen, die außen stehen. Und was wir, glaube ich, aus diesen beiden Versen, Sprüche lernen können, ist, dass immer ein Doppeltes zu unserer christlichen Nächstenliebe gehört. Das eine ist das Zuwenden, das ganz praktische, emotionale Zuwenden und sich betroffen machen und sich kümmern wollen. Man könnte das auch vielleicht den emotionalen Teil nennen, das liebevolle Handeln. Das andere ist die Verteidigung der Elenden und Schwachen. Liebe braucht Zähne. Und ganz oft ist es der Fall, dass, oft, also hart formuliert, den Kindern auf der Plantage bringt das ja nichts, wenn wir mitleiden. Das ist vielleicht für die tröstend oder so, aber das ändert ihre Zustände nicht. Und unsere Aufgabe als Christen ist es an dieser Stelle auch, ganz konkret zu handeln. Denn wenn wir nicht handeln, dann werden wir auf Dauer als Christen jede Glaubwürdigkeit verlieren, auf dieser Welt das Evangelium zu verkündigen. Wir können einfach nicht das eine dulden und das andere sagen. Das funktioniert nicht. Geht nicht. Und ich glaube aber, im Rahmen auch dieser ganzen Appelle und dieser ganzen Dinge, wo wir vielleicht auch alle nicken können und sagen können, jawohl, das macht mich auch betroffen, das finde ich auch alles ganz schwierig und so, gibt es viele Probleme bei der Frage, was soll ich denn jetzt tun? Also selbst wenn ich das jetzt alles gut finde und sage, ja, aber was soll ich denn jetzt dagegen tun? Und ich glaube, wir haben hauptsächlich im Handeln zwei Probleme, die uns heute hemmen und die uns Schwierigkeiten machen. Das eine ist das, ich möchte es mal nennen, das Informationsproblem. Wir sind einfach schlecht informiert, dummerweise, über die Dinge, die in unserer Welt passieren, über die Vertriebswege, über die Produktionsweisen, sind wir einfach nicht gut informiert. Und es überfordert uns auch. Also ich kann ja nicht bei jeder Sache, ich meine, wie viele tausend Produkte hat Rewe im Sortiment? Ich kann ja jetzt nicht bei jeder Sache hingehen und erstmal den ganzen Vertriebsweg und die ganze Produktion durchchecken, ob da vielleicht irgendwo Kinderarbeit passiert ist, ob da irgendwo Ausbeutung passiert ist, ob da irgendwo ökologische Sachen kaputt gemacht worden sind und Regenwald abgeholzt worden ist oder weiß ich nicht, was es da alles gibt. Ja? Das kann ich ja gar nicht bei jedem Produkt checken. Das funktioniert ja gar nicht. Das macht mich ja völlig fertig. Dann tue ich ja den ganzen Tag nichts anderes mehr, außer mich da schlau zu machen, wo jetzt irgendwer gerade auf der Welt ausgebeutet wird. Und das ist tatsächlich ein Problem. Das ist jetzt nicht einfach nur so ein Ja, aber da muss man sich bemühen. Das ist tatsächlich eine Überforderung, mit der wir strukturell konfrontiert sind. Wir können nicht an allen Stellen sein und nicht alles wissen. Auf der anderen Seite ist die Sache aber natürlich auch wiederum nicht so einfach. Also vielleicht ein einfaches Beispiel. Ja? Wenn jetzt jemand zu uns kommen würde und sagen würde, Mensch, die Bibel, ne? Boah, tausende Jahre alt, Elberfelder, kriege ich gar nicht gelesen, kann ich mich überwinden, kann ich nichts mit anfangen, verstehe ich nicht, kriege ich nicht übersetzt in meine Zeit, dann würden wir ja auch nicht sagen, ja, verstehe ich, dann lass es halt. Ja, wenn was schwierig ist, dann sollte man das am besten gar nicht machen. So, ja. Und wenn es überfordernd ist, dann ist sowieso immer schlicht. Das ist natürlich auch nicht der Weg. Aber wir müssen auch an der Stelle vielleicht einfach nachvollziehen, dass es gar nicht jetzt, wie vielleicht in manch anderem Thema, darum geht, heute jetzt die völlige Kehrtwendung zu machen und alles anders zu machen. Das können wir auch gar nicht. Dafür ist das Problem zu schwierig und der Karren ist zu weit im Dreck. Sondern es geht aber vielleicht darum, jetzt anzufangen, sich aktiv damit auseinanderzusetzen und zu sagen, ich will aber, dass mich das angeht. Und vielleicht dauert das 20, 25, 30, 40 Jahre, bis wir miteinander auch so fit geworden sind, dass wir sagen, ich lasse mir da nichts mehr vormachen. Aber wir müssen jetzt eben anfangen. Und wir haben das ja alle nicht gelernt. Auch in der, das war, sowas war ja nie Thema in der Schule, fairer Konsum oder sowas. Ja. Das wurde auch in der Öffentlichkeit nie thematisiert. Das wird auch heute nie sehr wenig thematisiert. Aber wir können jetzt vielleicht daran anfangen zu arbeiten, dass wir in mindestens mittelfristiger Zeit oder mindestens langfristiger Zeit informiert werden und dass wir vielleicht sogar unseren Kindern das weitergeben können als ein Wissen, das wir uns erarbeitet haben und irgendwann, wenn wir mit unseren Kindern vielleicht zusammen einkaufen gehen, sagen, nee, kauf das besser nicht. Abgesehen davon gibt es natürlich immer an dieser Stelle auch Leute, die sich schon damit befasst haben. Wir sind ja nicht alleine. Ich möchte an dieser Stelle nur eine Sache vorstellen. Kannst du mal die Sache anwerfen? Also ich habe jetzt Ferrero auch nicht zufällig gewählt. Es gibt beispielsweise auch im christlichen Bereich schon länger jetzt die Micha-Initiative. Die Micha-Initiative hat das Ziel, die weltweite Armut bis 2015 zu halbieren. Und beispielsweise hat jetzt die Ortsgruppe, da gibt es dann verschiedene Ortsgruppen, die nächste Ortsgruppe ist in Siegen, hat die Marburger Ortsgruppe jetzt zum Beispiel beschlossen, eine Petition einzureichen für dieses Thema. Ja? Das ist vielleicht auch nicht unbedingt das, wovon man sich die Veränderung der Welt morgen versprechen kann, aber es tut mindestens zwei Dinge. Es fängt an zu handeln und es fängt an sich zu bemühen und man fängt an sich zu informieren. Und ich würde das gut finden, wenn wir beispielsweise auch hier noch ein paar Leute zusammenkriegen, dann könnten wir auch hier eine Ortsgruppe gründen. Die trifft sich auch gar nicht so oft, man kann hinkommen, man kann Sachen ausdiskutieren und kann einfach auch lernen, mit seinem eigenen Konsum besser und nachhaltiger umzugehen. Abgesehen davon gibt es natürlich im Internet, also geht mal ins Internet und tippt einfach mal ein Kakaobauer und Fairtrade. Ja? Ihr werdet totgeschlagen mit Artikeln und Informationen zu dem Thema. Also das Internet ist voll davon. Es gibt immer noch natürlich jede Menge gute Bücher, die man sich einfach auch mal durchlesen kann. Und es gibt ja auch inzwischen zertifizierte Siegel, wie eben das Fairtrade-Siegel, an dem man sich orientieren kann. Man kann auf der Homepage von Fairtrade gehen und gucken, welche Produkte betrifft das eigentlich. Man ist dann ja auch verunsichert und weiß nicht, darf ich jetzt einen Müllbeutel kaufen? Oder ist da auch was dran falsch? Ne? Aber es betrifft ja auch nicht alle Produkte. Also man kann sich breit informieren und ohne, dass ich das jetzt abgesprochen hätte, kann die Annika Gennes euch auch bestimmt einiges erzählen und der Eugen Schulter ist ja in dem Bereich auch ziemlich fit. Die sind auch immer gerne Ansprechpartner und ich natürlich auch. Das zweite Problem ist das Problem der Handlungsmöglichkeit. Also ich spreche auch häufig mit vielen Leuten und diese Leute sagen dann immer sinngemäß, also Arne, weißt du, man kann doch da eigentlich gar nichts tun. Das geht doch, also was will ich da bewegen? Also erstmal so als Einzelner und dann mit meinen paar Euro, die ich da jetzt so ausgebe, da kann ich doch eigentlich nicht, was soll ich da groß tun an dieser Stelle, ja? Und andere sagen auch, ich kann mir das auch einfach gar nicht leisten. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich verdiene nicht so richtig viel Geld, ja, und 7 Euro für einen Pfund Kaffee, 25 Euro für ein weißes T-Shirt, Respekt, ja. Das kann ich mir gar nicht leisten. Im Grunde genommen sind mir vielleicht die Hände gebunden. Ich muss das Zeug kaufen, weil ich auch sonst nicht über die Runden komme oder so, auch wenn ich weiß, dass es schlecht ist. Und wie gehe ich jetzt damit um? Ich finde das schwierig, ehrlich gesagt. Warum? Weil wir in Deutschland leben. Deutschland ist eine der reichsten und der freiesten Gesellschaften, die es jemals auf der Welt gegeben hat. Und in so einer Gesellschaft gilt dieses Argument einfach nicht. Es gilt nicht. Und es ist, glaube ich, für die Menschen, die in der dritten Welt leiden, auch der blanke Hohn. Ich möchte das mal an einem Beispiel versuchen zu verdeutlichen, wie vielleicht die Prioritäten liegen. Nehmen wir an, wir würden die 1% der reichsten Deutschen in einen Raum stecken. Das wäre ein echt großer Raum, in dem wären dann ja immer 80.000 Leute drin, ja. Aber nehmen wir mal an, das würde gehen, das ist ein Gedankenexperiment. 1%, die 1% reichsten Deutschen stecken wir in einen Raum. Und würden ihnen die Bitte mitgeben, zu sagen, findet irgendeinen Weg, egal welchen, die sozialen Probleme in Deutschland zu verbessern. Egal welche, ja, egal wie. Ihr habt die freie Wahl. Man muss sich klar machen, in diesem Raum befindet sich knapp ein Drittel des gesamten deutschen Vermögens, etwa 2,6 Billionen Euro. Ja? Und jetzt würden diese Leute nach vielen, vielen Überlegungen, vielen, vielen Stunden einen Sprecher wählen. Und dieser Sprecher würde für die Tür treten und sagen, verkündet der Öffentlichkeit, also wir haben nachgedacht, sehr intensiv und sehr lange. Wir kennen die Probleme, aber wir können einfach gar nichts tun. Ich weiß nicht, was ihr so denkt. Ne? Das Erste, was ich so gedacht habe, habe ich gesagt, nee, das kann ich nicht sagen hier in der Predigt. Das zweite auch nicht. So, mir fielen viele blumige Eindrücke ein, aber alle liefen etwa darauf hinaus, dass ich den Eindruck habe, da drücken sich irgendwie Leute vor der Verantwortung. Wenn die alle vielleicht auch nur 0,5% ihres Vermögens als Einmalspende oder so, das tut denen wahrscheinlich gar nicht weh, sind das schon Milliarden. Ja. Und jetzt denken wir vielleicht, ja, aber ich gehöre nicht zu den 1% Reichen, ich bin ja nicht Josef Ackermann. Ja. Aber für die Leute in Westafrika sind wir das. Sind wir de facto das. Wir sind das 1% der Reichsten. Hier in Deutschland verdient eine Arzthelferin, die ist reich. Selbst wenn die sagt, ich komme nicht über die Runden mit meinem mickrigen Gehalt, für so jemanden, der auf einer Kakaoplantage arbeitet in Westafrika, ist die unglaublich reich. Ja? Und die Frage ist an dieser Stelle, die wir uns stellen müssen, machen wir uns das Leben dann nicht vielleicht auch an vielen Stellen zu einfach? Denn es geht ja auch gar nicht darum, dass wir mehr Geld in die Hand nehmen müssen. Es geht vielleicht auch einfach nur mal um die Frage, wo wir unser Geld vielleicht mehr ausgeben. Und auch ganz ehrlich gesagt, ich kann natürlich sagen, ich kann mir Fairtrade-Schokolade nicht leisten, weil die vielleicht auch 2 Euro kostet statt 90 Cent oder 50 Cent oder so. Aber Verzicht ist ja auch immer noch eine Möglichkeit. Ich kann ja auch einfach weniger Schokolade essen. Das geht immer. Und viele Leute werden euch bestätigen, dass es auch gesund ist, ganz nebenbei von mir. Aber das geht auch. Also es geht ja nicht nur darum, anders Geld, es geht darum, vielleicht Geld anders auszugeben. Es geht vielleicht auch darum, Geld vielleicht für manche Dinge mehr auszugeben und dafür für andere weniger. Es geht auch darum, vielleicht an manchen Stellen Verzicht zu üben. Und wenn ich halt auf Jesus schaue, dann sehe ich, dass Jesus war nicht sehr lange auf dieser Welt. Und noch viel kürzere Zeit hat er überhaupt gewirkt. Ja. Ein paar Jahre waren das. Und wenn ich mir angucke, was er eigentlich täglich getan hat, Tagesgeschäft sozusagen, hat er eigentlich nur 2 Dinge getan. Er hat sich irgendwie mit den Schwachen und den Armen solidarisiert. Er war so der Zöllner- und Sünderfreund, hat mit ihnen gegessen, hat Kranke geheilt, hat sich mit denen unterhalten und er hat das Reich Gottes verkündigt. Er hat gelehrt und dabei ganz klar auch Missstände und Heuchelei angesprochen und sich damit viele Feinde gemacht. Und er hat immer zur Umkehr aufgerufen, und das mit ganz praktischen Konsequenzen. Ich glaube, was unseren Konsum angeht, zeichnen wir uns heute leider nicht mehr durch diese klare Haltung aus. Wir haben uns mehrheitlich sehr, sehr lange, und da schließe ich mich auch selber voll ein, ja, wir haben uns mehrheitlich sehr, sehr lange zurückgelehnt und wir haben uns unseres Wohlstands erfreut, was grundsätzlich auch nicht falsch ist. Und wir waren vielleicht auch an vielen Stellen als Christen und auch als Konsumenten zu vertrauensselig. Und haben gedacht, das wird doch keiner tun. Uns wird doch niemand eine Tafel Schokolade verkaufen in dem Wissen, dass da Kinder arbeiten. Das will doch keiner. Da wird so viel Verantwortungsbewusstsein wird doch da sein. Aber das war es nicht. Und vielleicht hätten wir einfach früher nachfragen sollen, wie es sein kann, dass die Dinge, die wir jeden Tag brauchen, so unglaublich billig geworden sind. Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass Fleisch so billig ist? Dass Dinge, die wir über den halben Globus schippern, dass die so billig sind? Vielleicht hätten wir diese Frage vorher stellen sollen und vielleicht sollten wir, wenn wir sie noch nicht gestellt haben, anfangen, genau diese Fragen zu stellen. Denn ich glaube, wenn wir unbequeme Konsumenten werden, wenn wir anfangen, Fragen zu stellen, fragen, wo kommen diese Sachen eigentlich her, ist das auch kompatibel mit meinen Vorstellungen als Christ, dann werden wir sehr unbequem werden und wir werden auch anfangen, dazu beizutragen, den Armen, die da unseren Wohlstand finanzieren, ihr Recht zu verschaffen. Und das ist eigentlich jetzt, finde ich, oder für mich persönlich das Weitreichendste an der Sache. Und wir müssen leider auch unseren eigenen Konsum ein Stück weit zurückschrauben, okay, aber insgesamt auch unseren eigenen Lebensstandard senken. Es geht hier nicht um die Frage einzelner Produkte, sondern es geht um die Frage unseres eigenen Lebensstandards. Denn die Logik, die dahinter steckt, ist ja völlig einleuchtend. Wenn unser Wohlstand darauf basiert, dass 260 Millionen Kinder in vielen, vielen Bereichen arbeiten für uns jeden Tag und wir wollen, dass diese Kinder nicht mehr arbeiten, dann heißt das im Wechselschluss automatisch, wir demontieren gleichzeitig unseren eigenen Wohlstand. Das ist die Aufgabe, vor der wir im Grunde genommen stehen in Deutschland. Wir müssen mit viel Energie und viel Kraft und Motivation unseren eigenen Wohlstand demontieren, den wir uns in langer, langer harter Arbeit und in Jahren gemacht haben. Und das ist eine große Herausforderung. Ich bin aber optimistisch, dass wenn wir die annehmen, dass wir Mittel und Wege finden, das zu tun. Vielleicht welche, die wir heute nicht mal sehen. Und ich habe auch nicht viel Ahnung von Betriebswirtschaft. Wirklich nicht. Ja. Aber ich weiß eins, und das sagt mir der gesunde Menschenverstand, das ist sozusagen nicht betriebswirtschaftlich im engeren Sinne, wenn etwas zu teuer ist, dann kauft man es nicht. Und wenn man es doch kauft, dann ist man bald pleite. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Und wenn wir so weitermachen wie bisher und nichts ändern an unserem Konsumverhalten, dann werden wir auch bald pleite sein. Wir werden erst moralisch pleite sein und irgendwann werden wir auch ganz praktisch finanziell pleite sein. Denn kein System auf der Welt, wenn man in die Geschichte guckt, kein System auf der Welt, das darauf ausgerichtet war, die große Menge auszubeuten, die dann der Verlierer des Systems sind, hat lange überlebt. Das lassen Menschen nicht auf Dauer mit sich machen. Irgendwann werden die auch den Aufstand proben. Und dann stehen die vor unserer Haustür. Und dann müssen wir auch überlegen, wie wir damit umgehen wollen. Mit Jesus Christus, und das ist meine wirkliche Trost, wird diese Welt ja irgendwann ihr Ende finden. Und mit dem auch die Kinderarmut. Jesus wird irgendwann wiederkommen. Und dann wird die Kinderarmut abgeschafft, Sklaverei wird abgeschafft, wird alles abgeschafft. Ja? Und die Leute werden sich verantworten müssen dafür, was sie getan haben. Aber Jesus ist noch nicht da. Und bis dahin sind wir Salz und Licht. Gibt keinen anderen. Und ich glaube, wir haben viele Möglichkeiten und viele Stellen, an denen wir Salz und Licht sein können, auch für diese Menschen. Und für mich zumindest wäre der Supermarkt eine wichtige davon. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.